Hallo Miriam, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Und mich freut es extrem, dass du das letzte Interview von diesem Jahr bist.
Ja, sali Jan. Mir freut es auch mega, dass ich heute da bin. Ja, ich bin Miriam Schöb. Ich bin Künstlerin, ich bin Kabarettistin, slash Comedian, Slam-Poetin, Schreiberin, ich weiss nicht, ich arbeite einfach sehr gerne an vielen kreativen Projekten. Studentin bin ich, bin an der Kunsthochschule meinen Master machen, in Rotterdam. Ja, das bin ich alles.
Und noch viel mehr, und das finden wir jetzt miteinander noch ein bisschen neuer raus in dieser knappen Stunde.
Wär's auch meinen.
Wie ist jetzt das, wir nehmen das kurz vor Weihnachten auf, wie ist dein Jahr gewesen jetzt?
Deep Talk oder nicht so Deep Talk?
Deep.
Deep Talk.
Deep und nachher gegen Ende noch mal. Aber weißt du, ich komme voll rein. Jetzt.
Wir kommen voll rein. Okay, tun wir gerne mal irgendwie so Traumata droppen. Okay. Nein. Nein, also eigentlich grundsätzlich war es ein cooles Jahr gewesen. Es ist cool, dass ich in Rotterdam lebe. Ich erlebe mega viele coole Sachen, ich habe ein cooles Umfeld und alles. Aber es war auch ein strenges Jahr gewesen.
Ist das dein erstes Jahr in Rotterdam oder das zweite?
Jetzt ist es mein zweites. Ich bin, okay, also Sommer vor einem Jahr bin ich dort angezogen. Also das ist der Master gerade 2 Jahre. Aber ich habe vorher schon mal ein Jahr in den Niederlanden gelebt, als Austauschjahr während dem Bachelor.
Okay.
Aber dort in Nijmegen. Aber ja, ich habe die Niederlande gern, deswegen geht es mir wieder dort hinzuziehen. Ja, aber es war sehr streng. Es ist halt ein Master, macht man nicht einfach nur so. Und dann auch noch irgendwie mit Versuchen, so mit der Schweiz aufzutreten, wo ich auch so gemerkt habe, dass es geht irgendwie nicht so mit 2 Ländern gleichzeitig leben. Und da halt müssen da irgendwie auch ein bisschen zurückstecken, weil es mir wirklich so ein bisschen, ich war ein bisschen überarbeitet gewesen. Und dann ist es mir auch für eine Zeit lang psychisch nicht so gut gegangen deswegen. Aber
warum? Weil es einfach überfordert war oder weil du deine Erwartungen nicht...
Es war einfach zu viel gewesen. Okay. Bei mir ist so, ich mache gern alles immer und mega schnell, weißt? Und dann manchmal kommt dann der Körper vielleicht nicht nach mit dem, was ich alles will. Ja. Aber jetzt nicht mal so, dass ich einen grossen Ehrgeiz habe. Sondern einfach mega Bock und Motivation häufig. Ja. Aber jetzt geht es mir wieder gut, weißt du?
Weil du dich positioniert hast oder aus.
Ja, einfach so wirklich so das Merken, hey, ich kann nicht in 2 Ländern gleichzeitig leben. Ich muss nicht immer alles gleichzeitig machen. So. Von dem her würde ich sagen, es war auch ein sehr lehrreiches Jahr gewesen. Aber jetzt wahrscheinlich, also ja, vielleicht auch nicht das Einfachste. Aber, ja.
Aber einfach ist ja immer nur einfach. Es ist ja nicht immer nur gut, einfach.
Ja, das stimmt. Eben, von dem her, ich glaube auch, das sind jetzt wichtige Lektionen gewesen, vielleicht.
Wo kommt die Liebe her zu den Niederlanden?
Die Liebe zu den Niederlanden, vielleicht auch, weil ich Liebe dort habe.
Das ist natürlich, das unterstreicht natürlich einiges. Also
ich habe die Niederlanden immer recht cool gefunden, so, bevor ich Leute dort kennt habe. Irgendwie hat es mein Land fasziniert. Dass wie so ein bisschen als offener und progressiver gilt, dass man Velo fahren kann, ohne dass man irgendwo den Berg hoch muss, sondern es ist einfach alles flach. irgendwie ist so eine Faszination rum gewesen, und ich habe schon immer so gedacht, hey, wenn ich mal irgendwie einen Austausch mache oder so, dann würde ich glaube dort hin. Und dann habe ich mich verliebt in eine Person, die gerade aus den Niederlanden kommt, und dann ist es irgendwie naheliegend gewesen, dass ich dann auch wirklich mache. Und so ist das irgendwie passiert.
Du hast ja mal in einem Sketch gesagt, Niederlande und Schweiz gleichen sich ja eigentlich. Wo unterscheiden sie sich denn auch? Aber du bist kein Progressiver, das hört man auch, aber du lebst ja jetzt dort.
Inwiefern, dass sie sich unterscheiden? Ja, ich würde sagen, so vom Volk her, die NiederländerInnen sind schon direkter so. Als SchweizerInnen. So. Ich glaube, die Mentalität ist im Fall schon anders.
Okay.
In der Schweiz haben wir mehr Fremdenfeindlichkeit und so. Mhm. Und das Gefühl. Aber gut, das ist jetzt natürlich. Ja, das ist einfach so die Mentalität. Da, wo ich meine, progressiver sind es vielleicht. Wohingegen auch sie einen Rechtsrutsch haben, wie überall auf der Welt momentan. Aber,
in Mitteleuropa.
Ja. Ja, sie trinken mehr Alkohol, würde ich sagen.
Aber
ich weiß
ja,
nicht.
Ja, und eben, aber jetzt als Kunstschaffende, wo lebt sich's einfacher?
Ich glaube im Fall so kunst- und kulturmässig, also vor allem in der bildenden Kunst, läuft mehr in den Niederlanden. Mhm. Sind auch wie grössere Namen irgendwie, habe ich das Gefühl. Jetzt auch nicht nur in der Kunst, sondern auch im Design. Aber ich muss sagen, für mich persönlich und so die Kleinkunst und das Bühnenzeug, das ich mache, ist für mich, glaube ich, einfacher in der Schweiz, weil ich ein Netzwerk da habe. Weil es natürlich auch einfacher ist zum Auftreten auf Schweizerdeutsch. Oder Deutsch, ich habe es auf Englisch probiert, ist so semi-gut gelaufen, aber man kann es mal probieren.
Ja, aber ein bisschen
ja.
Komfortzone
ja.
ausdrücken.
Komfort, ja, genau. Und ich weiss es zwar gar nicht so genau, wie es in den Niederlanden ist, aber in der Schweiz weiss ich, wie es so funktioniert, auch mit Fördergeldern und so und alles im kulturellen Bereich. Ich weiss, in der Schweiz läuft es eigentlich mega gut. Ich finde, wir haben eigentlich eine coole Unterstützung so im kulturellen Bereich. Vielleicht kenne ich mich einfach ein bisschen besser aus und deswegen habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen einfacher in der Schweiz. Aber vielleicht ist es auch sehr vergleichbar, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall cool, das ganze Kunst- und Kulturleben. Es läuft so viel in den Niederlanden, es ist mega geil.
Was hat dich geflasht, wo du übergegangen bist und dann eben gesehen hast, dass es etwas gibt in den Niederlanden, wo du vielleicht auch noch nicht kennt hast, das Thema Kunst?
Ich kann es jetzt im Fall gar nicht... Ich kann mich gar nicht so genau erinnern.
Wir
schaffen uns uns dran. Aber weißt du, was interessant ist? Ich habe das Gefühl, Interviews ist da mega häufig, dass, also jetzt, ja, wenn SchweizerInnen die interviewen, dass sie wollen, dass der Interviewpartner, Partnerin irgendwie etwas über die Schweiz erzählt und so. Oh, weißt du jetzt den Unterschied zu der Schweiz und wie stehst du zu der Schweiz und so? Und ich finde das mega interessant, weil ich das Gefühl, in anderen Ländern passiert da nicht so. Würdest du ihm zustimmen?
Ich bin noch nicht so viel weg gewesen, weil natürlich Reisen im Rollstuhl jetzt immer mit sehr viel Organisation da ist. Aber ja. Es ist natürlich schon so, wir wollen schon immer wissen, wie stehen wir
ja,
da.
Ja, also, ja. Ja, mega.
Darum wollte ich ja nicht mehr so viel wollen, den Vergleich zu sein, sondern mehr wirklich über das Land
ja, ja.
Erfahren.
Nein, ist gar keine Kritik.
Nein, ich weiß.
Sondern
ich kann ja aber natürlich schon ums Prestige, dass man national sich gut fühlt.
Aber es ist im Fall noch lustig, weil wenn du irgendwie so mal in ein Magazin, in einem Magazin rumblätterst und dann so Interviews dort lesest, sind die Fragen mega häufig so, was findest du das Beste an der Schweiz? Und so Sachen. Und dann denke ich so, ist eigentlich noch interessant, dass da bei uns so drin ist, dass da anscheinend die interessanten Fragen sind.
Wieder über das Land fragen, von wo das man kommt.
Ja, so gut, ich komme aus der Schweiz.
Ja, schon, aber, aber lebt, oder? Also, weißt du, die Frage nach den Niederlanden, das ist immer unter dem Aspekt, wie ist es denn in der Schweiz im Vergleich?
Mhm. Ja, voll.
Also, wir bleiben ja gleich meistens unter uns.
Mhm.
Und wir können ja nicht so Türen auf, um zu sagen, wie ist es denn?
Mhm.
Aber jetzt wollte ich zuerst noch wissen, bevor wir die Niederlande wieder streifen, warum hat sich Miriam denn für Kunst anfangen interessieren und wollte das auch studieren? Oder hat sie schon Recht studiert und ist jetzt am Master dran?
Hey, bei mir ist es im Fall recht so, es ist alles recht intuitiv gelaufen, dass ich einfach immer gerade da gemacht habe, auf den ich Bock hatte. Ich glaube schon, also als Kind bin ich recht kreativ schon unterwegs gewesen und meine Eltern haben, wenn ich wieder irgendwie meine 8 Minuten gehabt oder 5 Minuten, wie man sagt, wenn ich irgendwie jetzt am Seichschnorren gewesen bin oder so, haben sie eben häufig so gesagt, so, die müsste man eigentlich auf die Schauspielschule schicken oder du wirst vielleicht mal eine Komikerin oder irgendwie so Sachen. Das Performance-artige ist, glaube ich, schon recht früh da gsi oder dass ich auch gerne Vorträge gehalten habe und Leute zum Lachen gebracht habe. Ich habe immer sehr gerne gezeichnet. Ich habe in der Kante, wo ich in der Kante war, in Skizzenbücher gefüllt. Von dem her war es naheliegend, dass ich noch den gestalterischen Fahrkurs gemacht habe. Ich kann mich aber noch erinnern, mega lange habe ich gar nicht gewusst, dass das eine Option ist, weil in meiner Familie ist es jetzt nicht so, dass mega viele KünstlerInnen rum sind. Und dann nachher ist jemand den gestalterischen Fahrkurs vorstellen gekommen am Gymnasium und ich wollte eigentlich einfach nur den Matheunterricht schwänzen. und also denkt ja gut, ich kann den Matheunterricht schwänzen, wenn ich dort gut zulassen gehe. Und bin dann zulassen gegangen und habe zum Beispiel gedacht, wow, also das ist eine Möglichkeit, dass man da einen gestalterischen Vorkurs machen kann und dann noch eine Kunsthochschule. Ich habe gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Das ist ja mega geil. Vor allem immer so denken, ah, vielleicht wird es dann hobbymäßig bleiben und ich will ja vielleicht Psychologie oder so etwas studieren gehen. Dann hat es mir aber recht reingezogen und hat einen Vorkurs gemacht. Bin dann an die HSLU gegangen, zu Luzern, hat dort Kunst und Vermittlung studiert.
An der Baselstrasse sind die dort schon gewesen?
Wir sind im Viscosi-Areal gewesen, ja. Und ja, dort den Bachelor gemacht, 3 Jahre, und jetzt mache ich den Master in Experimental Publishing. Ja. Aber auch an der Kunsthochschule, so.
Ich frage mich immer, ich habe schon Jane Manford gefragt, mhm, wenn man dann Kunst studiert, ist es denn nicht sehr eindimensional, wie man Kunst bewertet? Wenn man dann den Blick akademisch drauf bekommt.
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, schon auf eine Art und Weise, weil es sind ja wahrscheinlich ähnliche Bücher, die du überall musst lesen musst. Und weißt, von KunsttheoretikerInnen die gleiche Philosophie und so und Kunstgeschichte. Also so das theoretische Material ist wahrscheinlich ähnlich in allen Kunsthochschulen. Von dem her könnte schon sein, dass es sehr eindimensional wird, aber es wird dann halt einfach so beigebracht, auch mega fest, wie der, ja, wie der Kunstmarkt halt funktioniert.
Und wie funktioniert der, denn? So ganz kurz abgebrochen. Deinem Wort.
Also ich glaube, ich werde verurteilt werden jetzt von all meinen ehemaligen Lehrpersonen.
Egal.
Aber es ist sehr viel einfach Küppli trinken und Netzwerken, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn du noch einigermaßen was Interessantes machst. Und das ist das, was ich auch ein bisschen lästig finde. Ich persönlich habe also gemerkt, ich muss mich nicht unbedingt einfach in eine Kategorie drücken von so, ah, ich mache jetzt bildende Kunst, sondern ich will einfach eigentlich, ja,
offen bleiben, so nehme ich dich ja wahr.
Ich will einfach ein kreatives Projekt schaffen. Und ich bin nicht so gut im, also ich bewundere es, wenn andere Leute gut drin sind, aber ich bin nicht so gut bei an jede Vernissage gehen und dann mit den wichtigen Leuten reden. Und ich weiß und ich akzeptiere, dass das ein Teil vom Kunstmarkt ist. Kunstmarkt ist auch nicht gleich Kunstwelt. Aber so, ja, und auch, ja, irgendwie die ganze Geldverteilung im Kunstmarkt finde ich irgendwie auch nicht so ganz geil. Und es gibt viele Sachen, die man kann kritisieren kann.
Was sind die grössten Aha-Erlebnisse im Studium? Bis jetzt? Thema also, Kunst.
Das war so lustig gewesen, also ich glaube im Bachelor, ist es so gewesen, dass ich mich vorher am Gymnasium und so immer so ein das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie ein schräger Vogel, der nicht reinpasst. Und es ist irgendwie noch geil gewesen, dann auf einmal aus so einem Haufen ja, sein mit anderen Leuten, die alle auch ein bisschen schräg sind. Also nicht irgendwie so, oh, we are so crazy, aber schon irgendwie so irgendwann, habe ich so auch gemerkt, was recht geil gewesen ist, irgendwann bin ich mal irgendwo in einem Gang am Zeichnen gesehen oder Notizen schreiben und so. Und dann ist auf einmal einfach ein nackter Mann vor mir durchgelaufen und hat nichts angehabt, außer dem Zirkushut. Das war der Austauschschule in Arnhem, in den Niederlanden. Und ich habe wie so gewusst, die haben gerade abgezeichnet dort innen, so, das erklärt sich. Und ich habe es irgendwie gar nicht hinterfragt. Und nach 5 Minuten später habe ich gedacht, das ist eigentlich gerade unhöre lustig, was da gerade passiert ist. Ja. Irgendwie so, ich glaube, so ein bisschen Teil von einer Community sein, wo man so viele coole, kreative Leute, die so viele geile, spannende Gedanken haben und Ideen und wo du so viel Zeichen kannst machen und so viel Spass haben, das war geil gewesen. Und der krasseste Aha-Moment, den ich jetzt im Master hatte, ist der Master Experimental Publishing. Hat auch recht so einen Fokus aufs Digitale. Also wir haben so ein bisschen Basics gelernt von der Programmiersprache Python und sind auch wie so ein bisschen introduced worden, zum, ja, wie man ältere Maschinen umbaut, neu programmiert, irgendwie so kreativ mit, ja, irgendwie mit Programmieren noch etwas publizieren können. Und ich bin mega schlecht in dem, habe ich gemerkt. Weil es hat gleich wieder mehr mit Mathe zu tun, als ich gedacht habe. Aber es ist gleich irgendwie so spannend, zum sehen, was alles möglich ist. Und was ich dann gelernt habe von dem, ist, dass du, egal was du für ein Problem hast, du kannst es wie selber lösen. Du kannst es einfach googlen, so wie man es beim Programmieren halt macht. Und wenn eine Waschmaschine kaputt ist, dann ist es eigentlich genau das Gleiche. Du kannst einfach googlen und machen. Wenn, du kannst dir alles selber aneignen. Und da habe ich jetzt erst in dem Master so richtig krass gefühlt, weil, gut, ist vielleicht auch, weil man irgendwie in so einer patriarchalen Gesellschaft aufwachsen, wo auch irgendwie seine Frau die ganze Zeit so sei, ja, sagt, dass...
Wo er so ja, erzogen
wurde. Wo so erzogen, dass das halt nicht selber kannst. Ja. Und da war mega empowering, wenn ich da so gemerkt habe, so, ich kann jedes Problem irgendwie selber lösen.
Du bist ja auf eben verschiedenen Formen von Kunst tätig. Ich wollte gar nicht fragen, wo die am wohlsten fühlt, weil das finde ich irgendwie eine platte Frage.
Ja.
Aber die verschiedenen Formen, wie kannst du die unterschiedlich ausdrücken? Also was gibt dir geschriebene Wort im Gegensatz zum gesprochenen Wort? Zumal
ich habe das Gefühl, während
dem Wortspiel spielen.
Ich habe das Gefühl, während dem Schreiben kann ich besser überlegen.
Okay.
Weil meistens, wenn ich einfach irgendwie was am Reden bin, dann kann ich meine Gedanken nicht so ordnen, weil in meinem Kopf ist häufig irgendwie so eine es geht irgendwie überall hin. Und wenn ich schreibe, dann geht es irgendwie einfacher.
Also kommt es in eine Form rein, oder?
Ja, es kommt in eine Form rein. Und dann siehst du dann oft mal visuell irgendwelche Zusammenhänge vielleicht so, wo du dann so checkst. Und beim gesprochenen Wort ist natürlich auch der Performance-Aspekt. Ja, ich habe es gerne, um ein bisschen zu Hause zu lassen auf der Bühne. Und das ist natürlich auch beim Schreiben nicht zwingend.
Und wenn du zeichnest, was ist denn dort der Unterschied zu den anderen zwei Formen?
Das ist im Fall krass, wenn ich mit den Händen arbeite, nicht nur beim Zeichnen, auch sonst irgendwie, wenn ich etwas am Bauen bin oder sonst am Rummachen. Ich habe das Gefühl, ich komme fast in so einen... Ja, so einen
Mediativ?
Ja, genau da. Dass ich komme so eine Ruhe in meinem Kopf über, die ich nicht häufig kann irgendwie. Aber weißt, wenn ich Sachen mache, dann mache ich auch gerne Sachen gleichzeitig. Ich lasse dann noch einen Podcast und dann laufe noch dort ab und dann mache ich irgendwie selbst noch gleichzeitig. Aber irgendwie so die Überstimulierung vor allem gibt mir dann irgendwie eine Ruhe.
Okay, so.
Ja.
Ich bin so geerdet, wenn alles rumläuft.
Häufig eben im Fall schon. Ja. Und dass ich weiss, ich kann mich besser konzentrieren auf eine Zeichnung, wenn ich vielleicht noch eine Netflix-Serie nebenbei schaue.
Was schaust du jetzt?
Hey, momentan, das ist zwar nicht auf Netflix, oh mein Gott, ich bin mega am Binge, ich schaue Handmaid's Tale auf Amazon Prime. Kennst du es?
Nein, schon gehört.
Ja,
schon gehört, schon
empfehlenswert.
Ja, ich freue mich auf die Last of Us Serie, weil ich das Game halt auch super gefunden
habe. Ja, kenne ich gar nicht, um was geht
es? Kommt dann am 16. Januar wird es gestreamt. Ja, die Menschheit wird von einem Pilz gefressen. Wird zum Zombie und dann passiert noch etwas. Also das Game ist grossartig, der erste Teil, und jetzt wird es dann eben verfilmt.
Ja.
Und da bin ich echt gespannt, weil ich die Schauspielerinnen super finde, ja. Die Hauptrollen. Darum finde ich,
geil.
Auf das freue ich mich.
Ist es ein Videogame? Oder
ein Videogame, The Last of Us.
Ja.
Und,
geil.
Und der Hauptdarsteller hat schon bei Game of Thrones gespielt.
Ah, cool.
Und sie, die die Hauptrolle spielt, der weibliche Part eben auch. Und darum kennen wir die zwei Schauspielerinnen. Ja. Und darum freue ich mich auf das.
Ja. Tust du noch häufig Videogames spielen?
Nicht mehr so wie ganz früher. Aber ich schaue mir zu auf YouTube. Da kann ich doppelte Geschwindigkeit machen.
Ah, geil. Und
kann gleich nebenzu vielleicht noch irgendwie und kann dann gleich noch das Flair vom eigenen Game irgendwo durch.
Mhm.
Und so vom Mitfahreffekt und wie der Ämle. Dass der jetzt doch nicht gesehen hat, was ich aber schon gesehen habe. Darum, doch.
Ich finde es mega geil. Ich finde Videogames mega interessant. Irgendwie
bist du auch Gamerin gewesen, oder?
Eben, selber eigentlich gar nicht so gross. Immer Sims gespielt natürlich, oder? klar, klassisch. Aber wir haben im Studium mal ein Modul über Gamification und ich habe es mega interessant gefunden und haben dann eben viel auch ja, theoretische Texte über Games gelesen und wie Games funktionieren und wie sie unsere Gesellschaft widerspiegeln und so ein bisschen auch die, ja, das Lust auf Spielen. Und bei denen irgendwie, ja, dann hat irgendwie die Faszination ein bisschen angefangen. Und jetzt kann ich es ganz, ganz ja, viel mehr schätzen, so okay. Videogames und
wie viel Sims-Familie hast du verbrennen lassen?
Sehr viel natürlich. Aber nicht nur verbrennen, auch einsperren und ertränken und alles.
Also die Waldschwert an ja. Sims ja. ausgelassen.
Du bist langweilig, du musst weg.
Glaube ich. Aber wo denn du dich entschieden hast, auf die Bühne zu gehen in der Schweiz, wie war das so gewesen, als die junge Frau?
Also ich habe als junge Person, würde ich sagen, noch ein grösseres Selbstbewusstsein gehabt.
Warum? Also, weil du einfach ohne Vorurteile und ohne Erfahrung einfach
ja, ja, voll drauf. Also jetzt nicht mal so, dass ich nicht jetzt selbstbewusst wäre. Jetzt
nein, nein,
ich
immer noch selbstbewusst. So wichtig, also, aber, ja, ja. Aber die Erfahrungen
ziehen ja, natürlich mit. Oder? Aber es ist eben krass, weil ich das Gefühl, ich bin jetzt selbstkritischer als mit 17 und ich glaube, es hängt einfach...
Warum?
Ja, Teenager-Kion, ja, wo okay. einfach so komplett nicht nachdenken, glaube ich. Ich glaube,
ich mach das mal!
Ja, voll, so, ha, das ist geil. Ja, wirklich. Ich finde es aber noch spannend so, oder auch, dass ich dort, ich bin auch schon dort praktisch nicht nervös gewesen vor Auftritt. Und da kommt jetzt bei mir eher jetzt so ein bisschen mehr. Aber gut, die Auftritte sind natürlich jetzt auch grösser geworden. Dann darf man vielleicht auch mal nervös sein, wenn man im Fernsehen auftritt. Ja. Ja. Ja, schon, ja. Oder? Schon. Ich mein, ja. Bist du ein bisschen nervös?
Ja, also ich bin auch in der ersten Sendung 1000 Tage gestorben.
Gell?
Aber es ist eben lustig. Es ist eben so, was du auch gesagt hast, die eigenen Erwartungen an einem killen einem schier. Es ist nicht die Erwartungen, natürlich. Die Gesellschaft ist so eine Masse. Also, dort habe ich auch das Learning drin gehabt, dass ich gesagt habe, wo ich so mit der grossen Masse zu tun hatte, dass ich gemerkt habe, ich kann es eh niemandem recht machen.
Das stimmt.
Also weisst du, es wird immer irgendwo ein Blasen raufgehen, egal was ich mache, wo mich einfach doof finde.
Das stimmt schon, aber wenn ich, also ich frage mich immer so, okay, weißt du das Schlimmste, was könnte passieren? Und aber mein Kopf sagt immer so, ich weiß, wenn ich den Text vergesse oder etwas mega Blödes mache und dann hassen mich alle auf innerhalb von der Szene und finden mich blöd. Und so, ja, okay, das ist jetzt schon noch logisch, wird dann nicht passieren, so, dass die irgendwie einfach alle hassen, weil du einen schlechten Auftritt hast. Aber so, dann steigerst du dich immer so rein, weißt du,
ja,
was ich meine?
Ich habe mich eben drin gesteigert, weil ich habe ja natürlich das Privileg gehabt, ParasportlerInnen zu präsentieren.
Ja.
Also es ist nicht nur um mich gegangen, sondern es ist um etwas gegangen. Also, und
stimmt,
man hat natürlich dann als Gesicht dran und wenn ich natürlich eine schlechte Performance habe, kommt das natürlich in der Gesellschaft dann so an mir gehangen vor. Und darum ist meine Erwartung, dass die gut machen, was halt das immer wieder heisst.
Gut, ja, ich glaube, du hast dort noch irgendwie eine ganz andere Schwierigkeit von, also hast du immer das Gefühl, dass du wirklich musst auch irgendwie für die ganz, ja, für alle Menschen mit Behinderung reden?
Also ich mache mir natürlich mega, also da nicht.
Ja.
Da sage ich, da ist mir wurscht. Ja. Also da habe ich mich auch schon mit gewissen anderen Meinungen gehabt, das ist meine Wohnung, das ist mein Podcast. Wenn es nicht passt, lass eine andere Folge.
Ja.
So, aber wenn es natürlich rausgeht, also wenn es wirklich, mache ich mir natürlich mehr Gedanken, in jeden Joke über Behinderung zu bringen, weil sich vielleicht ein Teil von der Industrie auf den Schlips treten gefühlt hat, dann mache ich mehr so einen Mix zwischen Jahren. Den Jan kannst du eh nie abstellen. Also irgendwo drückt die gleiche durch. Ja. Aber er macht sich natürlich dann mehr Gedanken, wie wirkt es auf die. Weil für viele habe ich gemerkt, ist der Paragraph, also meine Sendung, eine Türöffnung zum Thema Behinderung. Also weil wo sonst nie mit dem Thema Behinderung betroffen oder Berührungspunkte hat. Und für die bin ich dann so wie das Paradebeispiel. Das ja. ist so dann der Behinderte. Du ja, Mensch ja. mit Behinderung. Und das ist dann so, an dem wird dann alles andere ja, gemessen. Ja. Und darum probiere ich dann schon noch vielleicht einen Gedanken mehr zu verschwenden, wie ich jetzt einen Satz formuliere.
Es klingt aber mega streng.
Ja, gut. Aber ja. irgendwo tut es dann auch geil.
Ja, wenn, du machst es ja auch gern, so die, ja.
Ja, ich habe gern Gegenwind. Also, ja. weißt du, wenn es windet, finde ich es lustig.
Ja.
Aber eben, wie ist es denn so gewesen, wo dann auch in die Zunft reingekommen bist und in die Kleinkunstszene? Eben, wenn du gesagt hast, ich habe Angst, dass mich vielleicht alle doof finden oder jetzt vielleicht. Wie hast du das können einpendeln für dich?
Ja, also wenn es so gross ist, die Angst auch nicht.
Okay. Hast du gesagt, Angst
aber weil, aber
und Geld habe ich keine.
Nein, ja, genau. Nein, aber ich, so eine, ich glaube, ich bin so ein jemand, der gerne so ein bisschen overthinkt.
Okay.
Und es häufiger will den Leuten recht machen und dann drückt es dann wahrscheinlich auch durch, ja, einfach in den Kleinkunstdings. Ich glaube, von dem her kommt die Angst. Aber allgemein muss ich sagen, ich habe so viele tolle Freundinnen in dieser Szene.
Ist auch eine coole Szene.
Ja.
Ja.
Ich habe ja
auch schon gewisse VertreterInnen dort ja. aha und auch zu meinen Freunden zählen, FreundInnen zählen.
Jane ist da gewesen, der Kilian ist da gewesen, die Pierre ist da gewesen, oder?
Und mein Lieblingsteilzeitbetreuer natürlich.
Dein Liebling? Ah, der Renato. Der Renato ist da gewesen. Ah, ich liebe ihn so fest.
Ja, ja, ja. Ihn ist einfach da zu lieben, oder?
Ja.
Nein, das ist so, das ist so. Aber wie ist es? Ich weiss vielleicht, dass es jetzt ein kleines unangenehmes Thema ist, aber wie ist es als Frau in der Kleinkunstszene? Und sich auch einen Namen oder auch zu Ellbögeln oder wie ist allgemein die Schweiz auf das Thema Frauen in der Kleinkunst?
Hey, nach wie vor merkt man, also gut, aber jetzt nicht nur in der Kleinkunst, man merkt
allgemein,
man merkt allgemein, dass einfach ja, dass wir noch nicht dort sind, wo wir gerne wären, irgendwie.
Wo wärst denn du gerne? Also weil, wenn du jetzt dürftest, skizzieren. Ich weiss jemanden, wohin das geht.
Wo wäre ich gern? So Berufler, oder was?
Allgemein, wenn du jetzt sagst, Frauen in der,
gut,
der Gesellschaft.
Weil zum Beispiel mir auffällt, beim Poetry Slam, Poetry Slam ist ja so eine bewusste Szene und ich habe das Gefühl, sind alle sehr links und sind sehr aware, versuchen sehr inklusiv zu sein und trotzdem merkst du zum Beispiel, dass das Publikum sehr viel häufiger ja, Männer lustiger findet oder besser, es geht ja nicht nur um lustig sein im Poetry Slam, dass dann gleich irgendwie ein Finale von einer Meisterschaft dann nur Männer weitergekommen sind, die auf einer Bühne stehen. Und das ist ja dann nicht ein Szenenproblem, sondern das ist ein allgemeines Publikum, wo von, ja.
Und das ist eine Gesellschaft oder ein Teil von der Gesellschaft.
Ja. Im Comedy-Bereich siehst du auch, dass, ich meine, auch bei sehr viel Format werden halt die ganze Zeit sehr gerne einfach Cis-Männer eingeladen, weil die halt mehr Einschaltquote geben. Wohingegen, wo ich mich immer so frage, so, wer schaut noch auf Einschaltquote? Wir schauen alles online. Und dann habe ich also das Gefühl, so, ja, eben, die Einschaltquote ist wieder, also, es ist wie, kommt vom Publikum, von einer Gesellschaft, die halt prägt ist, durch das Patriarchat wieder so. Und dann habe ich das Gefühl, eigentlich sollte man dort auch wieder gegensteuern. Und Flinterpersonen oder auch sonst irgendwie marginalisierte Gruppen, auch Menschen mit Behinderung oder BIPOC oder whatever, einfach irgendwie vielleicht wir unterstützen, dass man an einen Punkt kommt, wo, ja, wo es dann halt nicht mehr so ist.
Ist denn das auch das Progressive, wo du am Anfang genannt hast, ist das in den Niederlanden anders?
Gut, da kenne ich jetzt die ganze Comedy-Szene oder Poetry-Slam-Szene weniger.
Ja.
Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist nur schon ein bisschen diverser, weil sie einfach eine offene Außenpolitik kennt, beziehungsweise sie nehmen sehr viel mehr geflüchtete Menschen auf. Das heisst, die Gesellschaft ist schon irgendwie so ein bisschen... Gut, unsere Gesellschaft ist auch eigentlich mega divers, aber ich habe das Gefühl, prozentual sind in den Niederlanden leben mehr, sagen wir, nicht Bio-NiederländerInnen. Und vielleicht merkt man selbst, sind auch sehr coole Parteien, die so divers und inklusiv sind, da ist nicht mal gut, die USO kann man natürlich auch kritisieren, aber das ist nicht mal die linkste Partei von der Schweiz. So. Und da denke ich so, das wäre eigentlich auch geil, um so einfach so eine richtig, richtig, richtig linke Partei
in der Schweiz haben. Einfach mal so zum Kontrapunkt setzen, zum Diskutieren, oder wie meinst du?
Ja, irgendwie schon.
Zum
wo,
umreiben.
Ja, ich weiß nicht genau, aber ich finde es geil, um irgendwie... Sie haben dort eine Partei, die bei ein heisst jetzt, glaube ich, oder bei elf. Nein, bei ein, glaube ich. Und die ist wirklich, also nur schon die Leute, die sie, also die PolitikerInnen, die sie stellen, das ist, ich glaube, zwar das vorne ist irgendwie eine schwarze Frau, dann sind sie irgendwie noch eine Transperson im Rollstuhl. Also weißt du, irgendwie so, du schaust und du siehst so, hey, die nur, nicht nur Diversität predigen, sondern sie leben es auch. Ja. Und das finde ich schön, zu meiner Partei zu sehen. Weil, aber da ist jetzt halt nur eine Partei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die ganze Politik in den Niederlanden besser ist. Aber du,
Man kennt ja die Strömung. Also, haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Aber es ist gleich schon Sichtbarkeit eher gewährleistet, oder?
Ja.
Wie ist es denn im Studium? Wie divers ist es denn?
Jetzt im Masterstudium ist es so divers, dass wir eigentlich keine einzige niederländische Person haben. Aber wir sind natürlich ein internationaler Studiengang. Von dem her, wir haben, und es ist auch, unsere Lehrpersonen sind auch sehr sozial und bewusst, oder, also aware. Kann man einfach zu bewusst übersetzen? Aware.
Kann man. Also, wie man sieht, muss es
kommen. Ja. Woke, ja, für ein Schlusszeichen.
Ist
schlecht. Wir haben Leute aus ganz Europa, wir haben Leute aus Asien, wir haben zwei Kontinente sind vertreten, das ist nicht, aber wir sind ein kleiner Studiengang, wir sind 10 Leute. Wir haben eine Transperson, wir sind 9 Frauen und ein Mann. Aber ich weiß jetzt nicht genau.
Das geschlagen.
Ja, in meinem Studiengang ist, glaube ich, es kommt auch mega drauf an, wer sich bewirbt, weißt du?
Ja,
ich weiß, aber sie geben sich Mühe. So.
Und wenn man so in den Niederlanden lebt, das ist natürlich, ich als Mensch mit Behinderung, das nimmt mich immer wunder, wie sieht man das Thema Behinderung in den Niederlanden? So im Alltag sieht man es, wird thematisiert, was ist anders? Ja. Barrierefreiheit, wie ist es dort? Erzähl.
Was mir aufgefallen ist, eigentlich gerade direkt, was ich sehr geil gefunden habe, ist, dass eigentlich im ÖV gibt es überall so Poster, wo es heisst, wenn jemand fragt, ob sie dort hinhocken darf, dann gib ihnen den Sitz, nicht jede Behinderung kann man jemandem ansehen. Und da finde ich einen sehr guten Hinweis, der glaube ich überall sollte sein. So.
Ja, da habe ich manchmal ein Glück gehabt, ich musste manchmal mit dem Bild leben, wo der mein Gegenüber hat. Das ist meistens ein bisschen tiefer vom Mensch im Rollstuhl. Darum kann ich manchmal nur überzeugen. Aber eben, wenn dann eben die unsichtbaren Behinderungen, wenn du dann einfach denkst, ist ein Fußgänger, was hat jetzt der oder Fußgängerin, dann denke ich, habe ich es manchmal ein bisschen glücklicher, in dem, dass ich sage, ich bin so, und jetzt müssen wir mit dem klarkommen. Sehe ich schon, aber darum finde ich es auch cool, dass man so sieht im öffentlichen Verkehr.
Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Gebäude sind nicht rollstuhlgängig, weil die niederländischen Gebäude sind eigentlich bekannt dafür, dass die
wohl alles schon flach ist.
Ja, uhure steile Stege und enge Stegehäuser in all diesen Häusern. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wäre es ein bisschen rollstuhlgänglich, einfach weil alles flach ist. So. Vielleicht.
Ja, aber so meint man es vielleicht. Ja. Aber das finde ich interessant.
Aber ich finde es jetzt noch schwierig, weil ich habe ja selber keine Behinderung und bin selber nicht im Rollstuhl. Von dem her fällt es mir wahrscheinlich auch gar nicht so auf.
Ich habe gleich einen Indikator, dass es dann halt gleich ist wie da in der Schweiz, dass man einfach sagt, solange es mich nicht betrifft, sehe ich es nicht. Also ist es gleich nicht so übermässig vertreten, dass man sagt, ich muss mich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ähnlich.
Also ist noch selten jemand über den Fuß gefahren?
Nein, jetzt noch nicht.
Ja!
Mit dem Velo!
Mit dem Velo! Aber Niederlande und Velo. Ja. In den Vorbereitungen habe ich mich noch gefragt, wo kommt die Leidenschaft zum Radio her? Es gibt einen Ausschnitt, wo du sagst, du hast schon als Kind Radiomoderatorin werden.
Ja, genau. Das ist auch in der Rubrik gefallen von alles, was performativ ist, ich wollte werden. Ich wollte mega lange Sängerin werden. Von dem her, ich habe einfach gewiss kreativ.
Welche Stilrichtung?
Ich habe sogar zweimal Gesangsunterricht gehabt und ich habe sehr gerne so ein bisschen soulig. Aber auch so, weißt du, so Amy Winehouse. Aber der,
das ist ja nicht wahrscheinlich auch prägend gewesen, oder?
Ja. Aber ich kann nicht so gut singen. Ich habe so ein Werkzeugkasten, was für Übungen dass ich müsste machen, damit die Stimme so einigermaßen gut tönt. Aber ich kann selber nicht so gut singen. Aber weißt du, jetzt schon wieder die Frage ursprünglich?
Radio.
Ah, Radio.
Und Frau Schöb.
Ja, ich glaube, so ein bisschen das Performative wieder. So gern einfach ein bisschen schnorren, den Gedanken frei laufen lassen. Aber auch, ich finde auch im Fall Journalismus interessant, im Sinn von, wenn du irgendwie andere Leute als Gäste hast. Ich finde Geschichten von anderen Menschen interessant. Ich finde es interessant, mich austauschen mit meinen Mitmenschen. Ich glaube, da interessiert dich auch, sonst hättest du den Podcast
nicht. Ja, ich glaube, es geht in die gleiche Richtung.
In Moderatorin könnte man zum Beispiel auch vorstellen, wenn du irgendwie Reportage über andere Menschen machst. So. Das ist auch, finde ich mega interessant. Aber kannst du ja nicht alles aufzumachen.
Nein, oder meine grösste Faszination ist, wenn ich es anbringe. Und bei dir habe ich es auch schon angebracht, wenn ich merke, für das brennt die Person, weil dann wirst du so angestrahlt von den Augen, weißt du? Dann kommt das der Glanz über. Und wenn ich das immer geschafft habe, natürlich ist es ein audiotives Format, aber wenn ich das für mich anbringe, ist das immer für mich das Größte.
Ja. Gut, vielleicht merkt man jetzt meine strahlenden Augen durch das Mikrofon durch.
Aber was mich auch noch würde abrunden, wir haben das am Anfang des Gesprächs, du siehst, ich probiere eine Klammer langsam zu schließen. Wie entspannst du dich denn? Weil ich nehme dich auch sehr als eine wahr, die wirklich auf das Gaspedal drückt und schaut, was rauskommt. Aber eben, du hast am Anfang schon gesagt, du hast wieder in diesem Jahr müssen lernen, auch vielleicht einmal die anderen Pedale zu drücken. Du bist auch lange in der Ferien gewesen oder am Reisen gewesen. Ist das der Punkt gewesen, wo du ein bisschen auf Bremse können stehen oder was machst du?
Hey, ich finde es im Fall, das ist mega schwierig und ich bin immer noch am Lernen.
Ja, du!
Ja. Ich meine, ich bin ja noch jung.
Man ist nie zu alt, um nicht zu lernen.
Ja. Also beim Reisen, das habe ich mir während dem Reisen auch gemacht. Im Sommer bin ich für 5 Wochen bin ich in Kolumbien gewesen. Ich gehe noch gerne irgendwie so ein bisschen backpacken und so ein bisschen Abenteuer reisen. Also als Privileg zum da auch machen. Und dann habe ich so ein bisschen Geld sparen. und dann habe ich aber auch so gedacht während dem Reisen, so, hey, jetzt bin ich eigentlich wieder so, jeden Tag sehe ich irgendwie wieder was Neues und so. Aber dann habe ich gemerkt, als ich zurückgekommen bin, ich mega erholt gewesen, irgendwie von all diesen Erinnerungen. Irgendwie so, es ist, so während dem Reisen passiert dann mega viel, aber dann nachher, wenn du zurückdenkst, erholst du dich vielleicht irgendwie so von diesen...
Beim Setzen.
Ja, irgendwie schon. Aber ich habe auch... Ja, ist im Fall etwas, was ich wirklich üben muss. Ich habe ja auch Schlafprobleme. Ich bin nicht so gut befreundet mit dem Schlaf. Und das heisst...
Kenn ich.
Ja. Und das bin ich jetzt auch am Üben mit vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder ein bisschen mehr laufen, weil es hilft wirklich, um irgendwie das Stresslevel reduzieren. Obwohl ich mache überhaupt nicht gerne Sport. Also ich finde es nicht interessant. Aber es tut einem halt gut.
Ja.
Und dann halt auch wirklich mal einen Abend vielleicht auch einfach daheim bleiben. Wenn du so merkst, so, eigentlich bin ich kaputt und du wüsstest so, jetzt bin ich aber dort noch zum Essen eingeladen, dass man auch mal sagen kann, so, hey, ich habe momentan eigentlich gar keine Ressourcen, um noch dort hinzugehen. Aber das sind alles Sachen, die ich jetzt am Üben bin. Und ich glaube so. Oder wie entspannst du?
Oh, das ist immer so. Wenn ich weiss, dass es weitergeht, kann ich gut mal sagen, okay, übermorgen geht es weiter, ich mache heute nichts. Wenn ich aber weiss, dass in den nächsten zwei Wochen nichts stattfindet, wie die Rumpelsuri. Also ja, dann fährt es an. Und ich habe einfach einmal müssen sagen, ich habe extrem viel angerissen. Und weißt, wenn du natürlich, da muss ich dir nicht erzählen, wenn du selbstständig bist, oder ich sage, ich bin subventionierter Selbstständiger, du kannst immer etwas machen und wenn du eben nichts machst, passiert auch nichts. Ja. Und das habe ich jetzt eben gelernt, dass es halt auch, wie du sagst, halt der Sport für mich der Ausgleich ist. Also ich gehe zweimal ins Fitness, habe mir auch einen Personal Trainerin suche da und ich merke einfach, wie der Kopf frei wird, wenn ich gegangen bin. Und das bringe ich nicht an, nur mit Kopfübungen, sondern es muss körperlich passieren,
aber das ist,
können loszulassen.
Aber du merkst es auch erst nachher, den Sport selber findest du auch nicht so lustig.
Ja, es geht. Und ich komme natürlich, ich bin ein sehr energetischer Mensch.
Ja.
Und wenn ich natürlich mein Training kann steigern kann, mit mehr Gewicht oder mit mehr Ausdauer, dann bin ich schon auch ein bisschen ein Pick.
Ja, gut, ja, das kenne ich. Aber bei mir ist es wirklich so mega fest, mir gefällt Sport, wo ich wo ich schon fast irgendwie ein Rätsel lösen oder so.
Okay,
also weißt du, so, zum Beispiel habe ich eine Phase, aber ich fange auch immer Sachen an und dann irgendwie nach 3 Monaten ist Motivation vorbei. Ich spiele so keinen Ruckel. Ich bin, aber für ein halbes Jahr bin ich Feuer und Flamme für Boulder gewesen, weil dann ist da wie ein Rätsel an der Wand, wo du musst lösen, wie du hochkommst.
Und das ist ja recht körperlich.
Ja.
Also
gut bin ich nicht gewesen. Also in einem halben Jahr wärst du nicht super. Aber
es ist eine Erfahrung, oder?
Ja. Wenn irgendwie der Kopf muss beschäftigt sein mit wie mache ich es so, dass ich gar nicht merke, wie mein Körper muss machen. Ja. Selbst finde ich geil. Dem finde ich Sport geil. Ja. Aber wenn ich. Aber joggen, sorry, hör mal auf. Also irgendwie, ja.
Ja, aber ich sehe es schon, also weißt du, wenn es bei mir einen Knurz gibt, vielleicht komme ich noch kurz mit an den Bahnhof. Ich mache mir auch ein bisschen Strecke. Um den schönen Park zu zeigen.
Ja.
Dort drülle ich dann schon meine Runden, bis dann der Knurz gelöst ist.
Ja.
Und das merke ich dann halt schon auch mit, also da kann ich einfach nur da hocken und sagen, Knurz, geh weg. Also ich muss schon etwas gemacht haben. Und dann bin ich halt am Umrückeln.
Und dann wie viele Runden braucht es?
Ja, je nach Tragweite mehr oder mal weniger. Aber sicher so 1 bis 2.
Ja, das ist ja schon mal gut.
Ja, nein, also...
Also ich weiss nicht, wie gross das die Runde ist, aber...
Ja, also, ich zeig dir sie noch. Und wenn wir jetzt einen Ausblick machen, im 23. Eben, du bist ja der Master, zu welchem Thema?
Memes.
Oh!
Ich liebe Memes, ich mache gerne selber Memes, ich liebe Internethumor. Ich bin jetzt noch ganz am Anfang von der Thesis dran, aber es wird sich so ein bisschen um Memes drüllen und die politische Dimension von Memes. Ja,
ich finde es auch gerade noch spannend, wie sich Twitter entwickelt.
Ja.
Mit dem Elon,
Elon
Musk. Der auch selber schon recht zum Meme wird.
Ja, definitiv. Also der,
Doch, also ich wünsche, also nein, bevor ich dir alles wünsche, was man sich kann wünschen, mache ich immer noch gerne 5 Minuten oder 10 Minuten für dich auf, wo du mir noch 1-2 Fragen kannst stellen, falls es etwas gibt.
Ja.
Du darfst,
Du hättest noch fast sagen sollen, dann hätte ich mich können vorbereiten, weißt du? Aber weißt du, ich würde sehr gerne mit dir noch weiterschnarren. Also, wir haben vorher im Vorgespräch habe ich einen Witz darüber gemacht, dass wir vielleicht über Vögel werden reden. Ja, was hältst du denn raus von der Ornithologie, Jan? Sag mir doch.
Also, ich und Vögel haben ein angespanntes Verhältnis.
Ja.
Weil ich habe, glaube ich, zu früh die Vögel gesehen vom Alfred Hitchcock.
Habe ich eben noch nie gesehen. Nur Ausschnitt in Kinogeschichten.
Aber jetzt kann man ja nicht mehr so ernst nehmen, so mit 9.
Ja.
Und weißt, Vögel sind für mich immer auf dieser Position, wenn sie dann, wir sind zu nahe am Gesicht.
Ja.
Irgendwie, weil ich halt nicht stehen. Und wenn sie halt am Boden sind, habe ich vorne so geflattert und alles, was so nervös ist, habe ich schon leicht Respekt.
Ich kann einfach mega nachvollziehen, wir haben auf unserem Balkon immer ein Netz spannen, also die meisten Balkone im Innenhof haben ein Netz, weil wir haben eine Taubenplage.
Oh.
Und die blöden Viecher schaffen es irgendwie gleich immer, um ins Netz hineinfliegen. Und mega häufig sehen wir es wirklich krepieren auf Balkon, weil sie sich irgendwie ein Netz verfangen. Und bei uns kommen sie halt mega häufig auf den Balkon hinein. Und die haben schon irgendwie 3-4 Mal müssen an einer Taube nachsäckeln, um sie wieder rausbringen, aus dem Netz raus.
Das wäre auch ein cooles YouTube-Video geworden.
Ja.
Das wäre fast auch mein Potenzial.
Aber wenn sie dir so über den Kopf fliegen und du bist einfach so, das ist mega nicht geil. Und das Gefühl, bitte schiess mich nicht an.
Nein, aber natürlich die Vogelwelt, wenn ich sie von weitem anschauen kann. Oder weißt du, wenn ich jetzt wirklich so ein Skizze gespielt habe, sagen, wenn ich natürlich einmal weiss, vorne ist nichts, dann schaue ich manchmal ein bisschen oben durch und fahre so und schaue ein bisschen Himmel auf. Und wenn ich dann natürlich einen Vogel sehe, mit seinen breiten Schwingen, einfach sich zu treiben lassen, ist das natürlich schon sehr. Poet.
Frei wie ein Vogel, sagt man doch.
Ja.
Das ist, mega viele Menschen würden doch, also immer wenn es um die Superkraft geht, dann würden sie gerne fliegen wollen.
Ich weiß nicht. Ich habe gerne Bodenhaftung, also weißt
du. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich will, fliegen wäre jetzt nicht. Ich würde manchmal gerne Superkraft haben, was die Leute würden denken. Also weißt du, weil ich ja das früher immer gesehen, als ich noch die Interviews mehr als Video gemacht habe, was passiert im Gesicht, wenn ich eine Frage gestellt habe und in den paar Sekunden, wo die Frage beim Gegenüber anprallt, wo Mimik noch nicht mitkommt, ist für mich immer, ich habe mich können beämmeln. Und ich habe genau gewusst, die Frage ist jetzt nicht so angekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das wünsche ich mir manchmal, dass ich dann vielleicht einen Impuls bekomme, dass jetzt das gut oder schlecht oder lustig oder so gewesen wäre. Einfach für mich persönlich. Das würde mich als Superkraft interessieren.
Also denken oder hören, was die anderen denken, also das wäre auch wieder streng.
Ja, aber ich bin gern gefordert.
Ja.
Was wäre denn deine Superkraft?
Hey, ich habe es gerade überlegt, weil Flüge klingt ja schon geil eigentlich, aber ich meine, ich habe es ja noch nie gemacht. Also so, wirklich so mit meinem Körper. Von dem her, und ich weiss von mir selber, dass ich mich eigentlich in Elementen, die nicht meine Elemente sind, nicht so wohl fühle. Zum Beispiel Tauchen irgendwie mache ich auch gar nicht mal so gern. So in einem anderen Element Wasser sein. Von dem her würde ich Flüge vielleicht gar nicht so geil finden. Ich würde gerne Zeit anhalten können. Als Superkraft. Dann könnte ich mehr Sachen machen, während Zeit gestoppt ist.
Ja, oder was halt auch manchmal cool wäre, wenn ich mich klonen könnte, aber das Hirn auf dem Klon in meinem Erde könnte ich nämlich mehr Sachen gleichzeitig machen und auch meinem Klon weitergeben und gleich die Erfahrungen, die der Klon macht, miterleben.
Stimmt, gut, das ist geil, aber du willst einfach einen Diener.
Nein! In Gemeinschaft mich auf miteinander. Nein!
Okay, ja.
Ja, was wird dir denn sonst noch auf dem Herzen liegen?
Sonst noch, außer der Superkraft. Hast denn du dir nie überlegt, ich meine, du bist ja gerne in der Öffentlichkeit, aber so selber Kabarett, Comedy, Poetry Slam, irgendetwas auf einer Bühne zu machen?
Ja, also, nein. Also, ich bin.
Okay, Gespräch fertig.
Nein. Ich habe einfach. Also, ich habe natürlich viel zu erzählen, aber ich weiss, wie streng und wie die Kunstform einem anspricht. Ich bin mehr in Situation. Wenn ich ein Komik bin, ist es mehr Situationskomik. Weil ein Mensch mit Behinderung läuft oder rollt oder sieht ganz viel in seinem Alltag, von Situationskomik entgegenkommt. Ich bin eher dann jemand, der auf etwas kann reagieren kann, mit einem Spruch wieder sich ansitzen, ein Programm überlegen. Das ist mir, also ich bin, was ich eben nicht so bin, ich bin eher verbal versiert als schriftlich. Das finde ich immer sehr mühsam. Darum bin ich eher jemand, der auf Situationen kann reagieren kann.
Und Sprachnachrichten schicken deswegen, oder? Du schickst lieber
Sprachnachrichten. Nein, sonst ich mit meinem Zwei-Finger-System da. und da komme ich noch zwischendurch, weil ich ja gleich im Finger in einen Muskel hast und Krampf über. Darum, ich zwinge meinen Mitmenschen Sprachnachrichten von mir auf. Sie können mir natürlich schreiben, das ist ja mir wurscht, aber ich will das durchgesetzt bekommen, dass ich Sprachnachrichten darf schicken.
Also völlig okay, du darfst mir immer eine Sprachnachricht schicken.
Ist auch sehr absurd geworden, unsere Sprachnachrichten.
Irgendwann über den Stern von
Bethlehem und über Maria und Miriam und über die unbefleckte Empfängnis. Das wird schön.
Weil mein Name kommt ja wirklich von, also Miriam kommt ja von Maria, beziehungsweise Miriam hat sie auch gegeben, das ist die Schwester von Moses gewesen, glaube ich, in der Bibel.
Und Religion.
Ja, aber meine Familie ist gar nicht so religiös eigentlich. Und trotzdem haben alle meine Geschwister und ich biblische Namen. Das ist spannend. Ist Jan ein biblischer Name?
Ja, also.
War kommt von Johannes?
Ja, ja.
Ja. Und das heisst, ich unterbreche die ganze Zeit.
Ja, es gibt verschiedene. Also. Der Teufel ist natürlich, weißt
du? Der Teufel?
Nein, Teufel. Also, weißt du,
der Teufel,
Jesus so ins Wasser runterdrückt.
Ja. Aber wärst du denn schon wieder der gewesen, der den verraten hat?
Judas!
Okay, das ist eine andere Geschichte. Ja. Nicht Johannes der Täufer.
Nein.
Aber jetzt sind wir du bist nicht religiös.
Weißt du, ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich Religion gleich genossen habe wie du Mathematik.
Ja, und?
Es ist mir, ich glaube, qualitativ geht es in die Richtung. Vor allem, wenn ich so gewisse Religionslehrerinnen, gewisse sind cool gewesen, aber so gewisse einfach gefragt haben, ja, nach Adam und Eva, die haben zwei Söhne gehabt.
Ja.
Wie ist jetzt das weitergegangen?
Ja, zumal sind andere da gewesen.
Ja, dann sind ja irgendwo alle miteinander verwandt, weil ja, irgendwie müsst ihr das Inzucht und Inzest und so und dann, ja, so genau dürfen wir das nicht haben.
Ja.
Ja, aber dann ist es ein Märchen. Und dann haben gewisse ja dann schon eher mit mir den Dialog gesucht und gewisse einfach, du musst glauben.
Ja.
darum. Und dann sind wir wieder beim Glauben.
Ja.
Oder man muss, wenn man will, daran glauben oder nicht.
Ja, voll. Aber ich glaube, es gibt wenig, obwohl, nein, da wäre ich mir ganz so sicher. Ich glaube, die meisten Christen glauben doch auch nicht 100%, was dort drin steht, sondern tun es einfach interpretieren.
Das mache ich eben noch gerne mit so, weißt du, mit HardlinerInnen.
Ja.
Also, weißt, ich habe mich schon mal in die Materie reingefuchst. Und dann, wenn so, weißt du, wollte ich mit denen auch darüber diskutieren. Und dann merke ich dann schon, wo die Abkürzung wollen. Nein.
Ja.
So, und dann sage ich, aber das steht doch so und so. Ja! Ja, man muss eben so unter dem Aspekt
also.
Das finde ich immer wieder lustig, wenn ich sie mit der eigenen Waffe ein bisschen in Bredouille bringen.
Ja.
Darum, also rein vom Konstrukt her, hat mich das schon immer interessiert. Aber ich habe halt schon immer gelernt, weißt, wenn es verbissen wird, auch in meinem Leben, wenn der Überbiss kommt. Also weißt, dranbleiben ist ja schon schön und gut. Mache ich auch gerne, aber wenn es einen Überbiss bekommt, musst du auch mal den Kaureflex auftun und einfach lagen.
Ja.
Und an dir vorbeiziehen. Wie der Vogel, weißt du?
Wie der Vogel,
da wäre man einfach, sich treiben lässt.
Ja, genau.
Nein, ich würde doch sagen,
mit
dem Bild haben wir auch die bilderische Kunst zum guten Abschluss
gegeben. Übrigens noch kurze Werbung. Ich fange im Fall einen eigenen Podcast an mit Gina Walter, aber wir haben noch keinen Namen. Von dem her, bleibt einfach.
Ja, und weißt du, da kann man ja unterschreiben, der Podcast ohne Namen. Wäre doch auch etwas.
Ja, auch etwas. Aber einfach, dass all deine Zuschauer wissen, hey, wir können nicht nur Jans Roll in der Welt lassen, sondern irgendwann kommt dann aber auch etwas von der Miriam Schöp.
Ich vermute ja ganz schwer, dass noch ganz viel von der Miriam Schöp in der Zukunft, hoffen und glauben kann mit der Kirche. Ich weiß es, aber dass viel noch kommt in irgendwelcher Form und den Weg will ich mit Spannung verfolgen. Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, danke
dir,
dass du
die Zeit genommen hast.
Ja.
Und ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch. in irgendwelcher Form zu sein. Wahrscheinlich wird es sich mehr mit Sprachen anrichten.
Ja.
Umhageln. Aber vielleicht, ich habe ja auch vor, nicht schon ein bisschen mehr zu reisen. Vielleicht komme ich auch mal in die Niederlande.
Und bist schaue, willkommen.
Schau es mir an. Schau mal. Dann schaue ich mir an die Taubenplage
ja.
Und dann können wir beten.
Und vor allem in meinem Gebäude hat es einen Lift. Also, wo kommst
du? Ich nehme dich beim Boden. danke vielmals.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mega Spass gemacht, zu dir nach Cham zu kommen.